SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Arbeitsplatzbezeichnung von SWR 1 Leutegast Claudia Plattner ist etwas sperrig, sage ich mal. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, inoffiziell nur BSI oder gibt es da irgendwie was Knackigeres noch?
Nee, BSI ist normalerweise genau das, was wir sagen.
Okay, du bist nur oder du hast ein Bundesamt unter dir und kein Ministerium. Warum?
Warum ich kein Ministerium unter mir habe? Ich habe mich noch nie zur Wahl gestellt. Ich bin nicht Mitglied einer Partei. Ich bin nicht im Bundestag. Ergo wird es auch schwierig, irgendwann mal ein Ministerium zu übernehmen. Ich bin Behördenchefin, weil die Regierung gesagt hat, wir brauchen da jemand. Und ich gesagt habe, ich glaube, ich kann das. Und die haben mich gefragt, ob ich das nicht tun möchte. Ich habe dann ein bisschen mit mir gerungen, aber habe dann gesagt, doch, ich stehe euch zur Verfügung. Ich mache das. Ich halte es für ein super wichtiges Thema. Hier bin ich.
Und du hast ja vorher auch schon eine Menge andere Sachen gemacht. Softwareentwicklerin, du warst bei der Europäischen Zentralbank, bei der Deutschen Bahn. Also du bringst schon jede Menge Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen mit.
Ja, ich glaube, die waren auch hilfreich und ich glaube, die waren auch entscheidend dafür, dass man mich gefragt hat. Also ich habe ein bisschen Ahnung von der Materie. Ich mache seit über 20 Jahren IT und IT-Management. Und das hat natürlich auch was mit Cybersicherheit zu tun. Und das ist ja jetzt hier auch genau das Thema, was unsere Behörde umtreibt. Wie schaffen wir es, Deutschland sicherer zu machen? Und ja, da habe ich anscheinend einen Lebenslauf für gehabt, der dann durchaus auch ein gewisses Interesse geweckt hat. Und ja, wie gesagt, hier bin ich. Und wir geben unser Bestes, damit das gut wird.
Und dein Haus ist relativ groß. Mehr als 1700 Bedienstete, ein Haushaltsvolumen von fast 240 Millionen Euro. Das ist schon echt eine große Verantwortung auch.
Das ist eine große Verantwortung. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, welchen Herausforderungen wir gegenüberstehen, ist es schon gar nicht mehr so viel. Dann ist es tatsächlich eigentlich verschwindend gering. Aber mit diesen, im Moment sind es gut 1500 Leute, die tatsächlich bei uns beschäftigt sind. Und auch Budget ungefähr in der Region, auch wenn es gerade nochmal wieder ein bisschen gekürzt wurde. Doch, die Zahlen stimmen. Die Zahlen stimmen. Okay. Aber ganz ehrlich, die Herausforderungen, die wir haben, sind deutlich größer.
Und du bist nicht dem Innenministerium unterstellt, aber man könnte dir aus dem Innenministerium, also Nancy Faeser, könnte dir eine Dienstanweisung geben. Wie kann ich das verstehen?
Ungefähr so funktioniert das, genau. Also wie funktioniert es in Deutschland? Es gibt Ministerien, die kümmern sich quasi um das, was müssen wir machen. Und dann gibt es da nachgeordnet dann die Behörden. Und diese Behörden sind diejenigen, die von den Ministerien gesagt kriegen, dass wir das jetzt umsetzen sollen. Und wir machen dann die Umsetzung. So, und natürlich gibt es in der Umsetzung und dem, was wir tun sollen, immer mal wieder auch entsprechende Abstimmung. Und dann in der Tat wird das aus dem Ministerium heraus auch gesteuert. Und wir machen da, glaube ich, einen ganz guten Umsetzungsjob. Haben dazu auch immer mal wieder eine eigene Meinung. Das diskutieren wir dann auch mal. Aber das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Wie oft wirst du als Fachfrau hinzugezogen, wenn es um Regierungsdinge geht?
Tatsächlich sehr häufig. Also ich verbringe viel Zeit in Berlin, sehr viel mehr, als ich eigentlich dachte. Aber wir haben ganz, ganz viele Themen in der Regierung, aber auch tatsächlich im ganzen politischen Raum, also durchaus auch im Bundestag. Also ich unterhalte mich sehr, sehr viel auch mit Menschen, mit politischen Entscheidungsträgern bei der Frage, wie gestalten wir das aus für die Zukunft, wie machen wir das? Und die fragen schon und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
Berlin hast du angesprochen. Das Bundesamt selbst sitzt in Bonn, noch in Bonn oder bleibt das da so?
Wir bleiben in Bonn. Also das ist ganz sicher. Wir haben sogar jetzt schon eine neue Liegenschaft da angemietet, damit wir da auch alle zusammen in einem Gebäude sitzen können. Wir sitzen in Bonn. Wir haben außerdem einen Standort in Freital bei Dresden und wir haben noch einen Standort in Saarbrücken. Und dort bedienen wir sozusagen noch andere Landesteile und auch bestimmte Themen, die dort auch in der Region gut verankert sind und da auch Sinn machen.
Jetzt könnte man sagen, okay, du kannst alles irgendwie online regeln mit Videokonferenzen. Du hattest heute im Vorlauf dieser Sendung auch schon Termine, die du abgearbeitet hast. Aber du bist auch selber viel unterwegs, weil du den direkten Austausch haben möchtest?
Ganz unbedingt. Also der direkte Austausch ist super wichtig. In vielen Fällen ist es auch gar nicht nur, weil ich das so will, sondern weil das so sein muss. Gar keine Frage, das sind Präsenztermine. Und ich verbringe viel Zeit mit Kaffee trinken, sage ich immer. Also meine Methode ist immer Kaffee trinken. Man kann ganz, ganz viel auch besprechen miteinander. Und das muss man auch. Dafür muss man sich manchmal auch in die Augen schauen. Sind sehr, sehr viele Termine, viel unterwegs. Und was ich kann, mache ich natürlich dann auch super gerne virtuell.
Seit etwas mehr als einem Jahr ist SWR1 Leutegast Claudia Plattner die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie kann ich mir deinen Schreibtisch vorstellen, wenn du einen festen Schreibtisch irgendwo hast? Zig Bildschirme, auf denen irgendwelche wilden Zahlen angezeigt werden?
Nee, gar nicht. Also mein Schreibtisch ist weitgehend leer. Es ist ein großer Bildschirm drauf, das stimmt. Was dann meistens passiert, ist dann doch irgendwie, dass massig Devices irgendwie rumliegen und Handys, Tablets, was auch immer. Aber tatsächlich ist der insgesamt erstmal ziemlich leer und auch immer ziemlich aufgeräumt.
Und auf dem Bildschirm ganz normal, dass du Mailverkehr hast oder dass da...
Genau so. Chats, Mailverkehr, Internet, Sprechzettel, Dokumente, das Übliche. Also nichts Weltbewegendes.
So, aber wenn Rechner angegriffen werden, darum geht's ja dann auch sozusagen in deinem Job. Wie erfährst du von so einer Meldung? Dann laufen aufgeregt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dein Büro?
Nein, hoffentlich nicht. Also wenn sie das wirklich tun, dann fange ich an, mir wirklich Sorgen zu machen. Aber nee, das sind Profis. Also wir haben bei uns ein Lagezentrum. Und in diesem Lagezentrum, da sind 24/7, 365 Tage im Jahr, sind dort Mitarbeiter und dort laufen solche Meldungen auf. Das heißt, dort stellen wir zusammen, was passiert gerade wo in Deutschland, was wovon wir wissen, da gehen Meldungen ein. Und wenn dann tatsächlich irgendwas ist, was dann auch, was ich wissen muss, dann kriege ich eine Nachricht von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Lagezentrum und die schreiben mir dann, und da reagiere ich normalerweise auch sofort. Bisher mussten sie mich noch nicht anrufen. Bisher hat ein Chat immer noch gereicht und ich war dann auch immer zur Stelle, so ich denn gebraucht wurde.
Meldungen gehen ein. Was sind das für Meldungen in der Regel oder die häufigsten?
Also Beispiel jetzt vor kurzem als CrowdStrike der große Vorfall war, kann man sich ja gut vorstellen. Dann waren natürlich auch jede Menge kritischen Infrastrukturen betroffen. Also zum Beispiel Flughäfen, zum Beispiel große Firmen, Banken, Elektrizitätswerke, was auch immer. Also wirklich eine ganz, ganz große Latte an Betroffenen. Und die haben sich natürlich dann bei uns gemeldet. Das müssen sie übrigens auch gesetzlich. Die müssen uns Bescheid sagen, wenn sie sozusagen ein Problem haben und nicht gut operieren können. Das tun die dann auch. Und dann kommen solche Meldungen rein. Frei nach dem Motto, wir haben gerade eine IT-Störung. Und wir können gerade unseren normalen Service nicht erbringen. Zum Beispiel steht bei uns gerade der Flughafen oder ähnliches. Und das kommt dann bei uns an und wird dann aufgenommen. Und dann wissen wir ungefähr immer, was gerade wo in Deutschland passiert.
Okay, das heißt, bei euch melden sich große Unternehmen, Behörden, auch Privathaushalte, dann wird es ein bisschen viel.
Dann wird es ein bisschen viel, das stimmt. Aber wir haben tatsächlich sogar ein Service-Center, wo sich hier und da auch dann Leute melden. Meistens allerdings, weil sie Rat brauchen und gerade nicht wissen, wohin. Da war ein Angriff und sie sind jetzt Opfer geworden eines Phishing-Angriffs oder eines Angriffs, wo ihnen Geld abhanden gekommen ist oder ähnliches. Dann wenden die sich manchmal tatsächlich sehr hilfesuchend an uns. Und wir haben auch sogar dafür ein Service-Center. Und wir versuchen denen dann natürlich auch da weiterzuhelfen.
Und die wichtige Frage ist natürlich, wann ist es eine Cyberattacke, ein Angriff und wann ist es eine Störung? Da die Sortierung muss ja wahrscheinlich auch erstmal vorgenommen werden, oder?
Genau, deswegen haben wir ein Lagezentrum. Und das ist, da ist, glaube ich, wieder das CrowdStrike-Beispiel. Ich darf es nochmal ganz kurz anführen, weil das so plakativ war. Weltweite Störung, ganz, ganz große Auswirkungen, 8,5 Millionen Rechner weltweit betroffen. Und das war nicht mal ein Cyberangriff, sondern es war eine operative Störung, weil eben halt der Hersteller, der Dienstleister an dieser Stelle ein Qualitätsproblem hatte, alles auf einmal ausgerollt hat und verschiedenste Punkte zusammengekommen sind, hatten wir dann hier eine weltweite IT-Störung und da muss man erstmal sortieren. War das jetzt ein Angriff? Darauf muss man anders reagieren als zum Beispiel auf eine IT-Störung, bei der Hersteller nach 1,5 Stunden gesagt hat, das ist das Problem, so kann man es beheben. Dann war die Kommunikationsthematik eine ganz, ganz andere. Wir mussten den Leuten erklären, es wird nichts Schlimmes passieren. Es wird einen Moment dauern, es auszuräumen. Es war kein Cyberangriff. So reparieren wir das. So, und dann war auch sehr, sehr schnell wieder Ruhe. Also alle haben sich dann darauf konzentriert, das Problem zu lösen. Wohingegen bei einer Cyberattacke wären natürlich dann ganz andere Arten von Schutzmaßnahmen notwendig, die man dann hochfahren muss.
Aber das zu moderieren und richtig zu moderieren und ruhig zu moderieren, ist auch eine Herausforderung.
Das ist definitiv eine Herausforderung und ich kann mich auch sehr gut an den Tag erinnern. Ich bin morgens aus dem Haus und eigentlich war dann klar, es ist nicht klar, wann ich abends wieder nach Hause komme. Je nachdem, wie lange das eben halt dauert, wie viel Moderation, wie viel Kommunikation wir da machen müssen. Es hat super gut funktioniert, aber es ist in der Tat eine Herausforderung, weil man halt auch ganz, ganz viele Stellen mit berücksichtigen muss. Die Ministerien wollen was wissen, die Leute sind nervös, die Bevölkerung will was wissen, die will natürlich wissen, wie geht's jetzt weiter. Die Presse braucht Statements, aber ich glaube, das haben wir sehr professionell gemacht und das ist ja auch genau unser Job, in solchen Situationen dann cool bleiben, Profis da haben, die wissen, wie das geht und sich dann kümmern.
Die Presse braucht Statements, die Presse setzt aber Schlagzeilen schon vor den ersten Statements, das sorgt für Unruhe.
Das sorgt immer für Unruhe, das ist gar keine Frage. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir schnell mit guten Informationen auch an die Presse gehen können, weil die helfen uns im Zweifelsfall auch. Wenn wir die mit guten Informationen versorgen, dann sind die auch nur Multiplikatoren dafür. Und uns ist immer daran gelegen, dass es nicht um die reißerische Schlagzeile geht, sondern um sachliche, ruhige Informationen. Manchmal klingt das besser und manchmal nicht ganz so gut.
Ist auf unserer Seite auch so. Weltweit gab es in diesem Sommer an Flughäfen, bei Banken, in Krankenhäusern Probleme bei den Computersystemen. Wir haben es eben schon geklärt mit Claudia Plattner, der Chefin des Bundesamtes für Sicherheit und in der Informationstechnik. Das war kein Angriff, sondern es war halt einfach eine IT-Panne. CrowdStrike, hast du gesagt, ist der Name der Firma, die das verschuldet hat?
Ja.
Und was ist da schiefgelaufen?
Im Prinzip, diese Firma CrowdStrike hat ein Update rausgegeben. Die sind eigentlich dafür verantwortlich, Rechner zu schützen. Und sie haben für ihre Software, die die Rechner schützen soll, ein Update rausgegeben. Das hatte ein Qualitätsproblem im wahrsten Sinne des Wortes. Das haben sie weltweit auf einen Schwung ausgerollt. Und die Rechner, die das dann gezogen haben, waren dann halt auch potenziell betroffen. Und wir hatten dann wirklich 8,5 Millionen Rechner weltweit, die ja diesen Blue Screen of Death, wie man so schön sagt, diesen blauen Bildschirm, den Absturz dann da erlebt haben. Und wie gesagt, das war noch nicht mal ein Angriff. Und trotzdem hat es weltweite Auswirkungen gehabt, weil es eben dort ein Qualitätsthema gab. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir gegebenenfalls, wenn es denn mal einen Angriff gibt, der ähnliche Auswirkungen haben kann, der in einem ähnlich sensiblen Punkt auch angreift, dass wir dann durchaus auch international damit leben müssen, solche Auswirkungen dann auch bekämpfen zu können.
Ich war überrascht, als ich in der Vorbereitung auf die Sendung mal einfach so die Agenturmeldung durchgegangen bin, was in den letzten Tagen an Meldungen es gab. Ich habe nur mal das Stichwort Hacker eingegeben. Da habe ich hier, Hacker greifen russisches Staatsfernsehen an. Chinesische Hacker hatten Zugang zu US-Behörden. Was habe ich hier noch? Aus den Niederlanden, fremdes Land erbeutete Daten aller Polizisten. Auch unter dem Schlagwort Cyberkriminalität. US-Justiz klagt 3 iranische Hacker wegen Angriffs in den Wahlkampf an. Das ist eine Menge.
Das ist in der Tat eine Menge. Und das, was du da siehst, ist nur die Spitze des Eisberges. Nämlich das, was am Ende des Tages auch bis in die Medien kommt. Wir haben rund um die Uhr Angriffe. Wir haben sehr viel mehr Meldungen von dieser Sorte. Auch noch weltweit, auch von unseren internationalen Partnern. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Wir haben ein großes Thema auf diesem Planeten im Bereich Cybersicherheit, das wir dringend angehen müssen.
Nimmst du jede dieser Meldungen wahr und überlegst, okay, wie ist das bei uns in Deutschland? Muss ich danach bessern? Müssen wir danach bessern?
Also ich nehme sehr viele dieser Meldungen wahr und auch noch einige mehr. Ob ich jetzt wirklich immer alle erwische, wahrscheinlich nicht. Sicherlich gibt es noch ein paar Ecken auf diesem Planeten, da kriege ich es nicht mit, aber im Großen und Ganzen natürlich klar. Wir haben ein Lagezentrum, das sich mit diesen Themen beschäftigt, dort gehen diese Meldungen ein, die schauen sich das an, die bewerten das, die entscheiden auch, was ich auf jeden Fall lesen muss. Ja, und dann lese ich natürlich auch noch ein bisschen Presse, also insofern ja, ich kriege das meiste davon schon mit.
Die Firma, der Sicherheitsanbieter, der im Sommer diese Panne hatte, arbeitet dein Bundesamt auch damit?
Oh, unbedingt arbeiten wir jetzt mit denen. Wir hatten vorher die Software bei uns nicht im Einsatz, haben sie auch jetzt nicht im Einsatz, aber wir arbeiten jetzt mit dem Hersteller. Nämlich bei der Frage, wie können wir sicherstellen, dass zumindest genau dieses Problem nicht nochmal passiert. Und wir haben uns mit denen zusammengesetzt und wir haben da auch geguckt, wie können wir die Qualität der Updates verbessern, wie können wir die Rollout-Prozesse, also wie man das sozusagen in die Verbreitung bringt, verbessern. Wir haben ganz konkrete Maßnahmen beschlossen und auch dafür gesorgt, dass die jetzt umgesetzt werden. Weil wir wollen natürlich sicherstellen, dass es nicht gerade nochmal passiert. Also müssen wir besser werden. Insofern arbeiten wir mit denen auch direkt zusammen. Deren Software selber haben wir in der Bundesverwaltung nicht im Einsatz.
Und das ist die Denkweise so, bei denen ist gerade so eine Panne passiert, da wird es lange dauern, bis die nächste Panne bei dieser Art bei denen passiert?
Wenn man sich nicht drum kümmert, kann das theoretisch auch gleich morgen wieder passieren. Also insofern muss man definitiv diese Gelegenheiten nutzen. Wenn denn was passiert, jede Gelegenheit nutzen für ein Lessons Learned. Also zu verstehen, was ist schiefgegangen, was können wir besser machen. Und das müssen wir grundsätzlich tun. Wenn was schief geht, sofort daraus lernen. Schauen, dass wir zumindest denselben Fehler nicht nochmal machen. Es werden immer wieder Fehler passieren, aber sie sollten nicht zweimal passieren.
Wenn deutsche Behörden attackiert werden, dann geht dein Team wie vor?
Wenn deutsche Behörden attackiert werden, geht mein Team so vor, dass sie als allererstes mal klären, was ist da eigentlich los? Was ist da passiert? Wie schlimm ist das? Dann werden schnelle Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, dass man sagt, man muss Dinge vom Netz nehmen oder Bereiche abtrennen oder ähnliche Dinge tun. Bis hin zu, wenn man dann mal ungefähr verstanden hat, was eigentlich jetzt gerade los ist, das kann man teilweise auch noch per Telefon oder per Videokonferenz machen. Gegebenenfalls fahren die dann auch tatsächlich dahin. Also wir haben sogenannte MIRT-Teams, also Mobile Incident Response Teams, fancy Name, die dann im Zweifelsfall wirklich sich ins Auto setzen mit ganz viel Zeug hinten drin und dann dort vor Ort gucken, was genau ist passiert, eine Forensik machen, gegebenenfalls dann auch Warnungen aus dem, was sie dort gelernt haben, an andere Bundesbehörden oder auch in die Industrie geben, frei nach dem Motto, wir sehen hier folgendes Phänomen. Das ist das, was die dann machen, bis dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, man hat die Attacke jetzt erstmal im Griff, gestoppt und hoffentlich dann auch irgendwann die IT wieder am Laufen, sodass man weiter gut arbeiten kann.
Gibt es täglich Angriffe auf deutsche Behörden?
Ja, ganz klar. Ja, wir haben Angriffe rund um die Uhr und das nicht nur auf deutsche Behörden, sondern auch auf Industrieunternehmen rund um die Uhr. Mein Problem sind aber gar nicht so sehr die Angriffe, sondern die erfolgreichen Angriffe. Wir haben ein großes Rauschen, ganz, ganz viele Angriffe, die tagtäglich stattfinden. Viele können wir abwehren, aber die mir Sorgen machen, sind natürlich die durchkommen.
Cybercrime verursacht Jahr für Jahr Milliarden Euro Schäden. Die deutsche Cybersicherheitschefin Claudia Plattner ist weiter zu Gast in SWR1. Leute, du bist auf Bundesebene aktiv. Die Verknüpfung mit den Ländern ist wie? Funktioniert wie?
Noch nicht ganz so gut, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben natürlich eine intensive Zusammenarbeit mit ganz, ganz vielen Ländern. Aber mir geht es vor allen Dingen darum, uns miteinander als Team so fit zu machen, dass wir auch in der Lage sind, auf größere Krisen gemeinsam zu reagieren. Die werden kommen, davon bin ich überzeugt. Und für mich ist immer die Frage, was passiert denn, wenn in München und in Hamburg gleichzeitig das Licht ausgeht, aufgrund einer Cyberattacke, die vielleicht noch aus einer geopolitischen Spannung kommt. Wer ist dann sozusagen dran, dafür zu sorgen, dass das jetzt gelöst wird? Und das ist die Art von Krisenmanagement, wo man ab Sekunde null ganz wunderbar zusammenarbeiten muss. Dazu brauchen wir ein gemeinsames Lagebild. Dazu brauchen wir vorher miteinander üben, wie eine Krise funktioniert. Wir brauchen gemeinsame Toolnutzung. Und da sind wir heute noch nicht. Und das würde ich gerne noch aufbauen. Das brauchen wir dringend.
Wer wäre denn in so einem Fall dran?
Das ist genau der Punkt. Also in diesem Fall müssen wir alle an einem Ort so zusammensitzen, dass wir gemeinsam die Krise managen können. Da haben die Kollegen von der Verteidigung was damit zu tun. Da haben die Kollegen aus Hamburg was damit zu tun. Die Kollegen aus Bayern. Auch wir als BSI. Vielleicht noch die von den Polizeien, weil man will ja auch eine Täterermittlung machen am Ende des Tages. Und insgesamt diese Krise managen, das müssen wir alle gemeinsam machen. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit hinbekommen. Die Krise wird kommen und wir brauchen ab Sekunde null sofort eine gemeinsame Koordination. Alle in einem Raum.
Wir haben das föderale System, wo sozusagen jedes Land seins machen darf in Bereichen. Geht da ja hier genauso. Wäre es einfacher für dich, wenn du von Bundesebene herab sagen könntest, so, wir machen es bundesweit so?
Ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen das Dezentrale. Also Föderalismus ist für mich dann an der Stelle nicht pauschal ein Problem. Wir brauchen ja auch vor Ort die Leute, die dann im Zweifelsfall auch direkt vor Ort helfen können. Das ist schon in Ordnung, das auf viele Schultern zu verteilen. Was wir aber brauchen, ist eine gemeinsame Koordination. Und da fehlt mir in der Tat die Möglichkeit, das gemeinsam miteinander zu machen. Ich wünschte mir, wir dürften das, aber tatsächlich wird mir also auch von Verfassungsrechtlern an der Stelle gesagt, wir dürfen diese Zusammenarbeit nicht verstetigen in der Form, in der wir das brauchen. Gerade in den Problemfeldern, die ich gerade gesagt habe, Lagebild, Toolnutzung, gemeinsames Üben, Vorbereiten auf eine Krise, das dürfen wir nicht verstetigen. Und ganz ehrlich, das kann ich keinem da draußen so richtig erzählen. Wir brauchen die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten.
Wie oft ist das Bundesamt mit den Ländern da im Austausch? Oder wie regelmäßig?
Regelmäßig. Also wir arbeiten ganz, ganz eng mit den Ländern. Also da, wo wir zusammenarbeiten dürfen, machen wir es auch ganz intensiv. Wir haben Kooperationsvereinbarungen inzwischen mit, ich glaube, 8 von 16, 9. Es werden immer mehr. Also das ist gut so. Also es passiert was. Wir kümmern uns gemeinsam um den Schutz der kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort, auch mit unserer Hilfe. Hier und da vielleicht auch mal eine gemeinsame Veranstaltung für Kommunen. Also wir machen da ganz viel Expertenaustausche, gemeinsame Projekte. Und ich bin jetzt auch gerade tatsächlich hier bei euch im Ländle, wie man so schön sagt. Also auch in Sachen Kooperation unterwegs, treffe mich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen hier aus der Landesverwaltung, wo wir einfach schauen wollen, was können auch wir noch zusammen machen.
Wenn wir das Ganze dann ausweiten und über die Landesgrenze hinwegschauen, welche Regularien fehlen international, damit man da vielleicht auch im Verbund sich schützen kann? Da geht's ja dann gleich weiter, da macht ja wahrscheinlich auch jeder seins.
Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass wir Regularien jetzt noch mehr brauchen. Also zunächst mal, wir arbeiten ganz, ganz eng natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen der EU. Da haben wir auch jede Menge Regularien, das ist ganz klar. Wir arbeiten darüber hinaus auch viel bilateral mit verschiedenen Partnern, natürlich mit den USA, mit UK, mit Israel, auch mit anderen Ländern, die sozusagen nah auch an der EU sind, also Norwegen und ähnliche. Also es gibt ganz, ganz viele, mit denen wir da zusammenarbeiten. Es gibt eine sogenannte Counter-Ransomware-Initiative. Klingt ganz fancy.
Das sind kurze Erklärung.
Klar, sofort. Das sind 68 Länder, die sich zusammengetan haben, um das Thema Ransomware-Angriffe, die einfach auch weltweit grassieren.
Das ist eine Erpressung.
Erpressung, wo quasi Angreifer in deine Systeme eindringen und quasi alles verschlüsseln, vorher gerne noch Daten abziehen und dann kommst du montagmorgens an deinen Schreibtisch und da geht gar nichts mehr, weil quasi alles platt gemacht ist. So, und dann erpressen die Lösegeld. Das heißt, die geben dir dann gegen Lösegeld den Schlüssel, mit dem du das Ganze wieder entschlüsseln kannst, damit du weiterarbeiten kannst. Man kann sich vorstellen, dass das für Firmen wirklich existenzbedrohend sein kann. Für Institutionen natürlich genauso. Und das ist ein Riesenthema. Es ist wirklich grassierend weltweit. Und deswegen haben sich da 68 Länder, tatsächlich unter Führung USA, zusammengetan, um gemeinsam das zu bekämpfen. Das hat viel auch mit Polizeiarbeit zu tun, mit Infrastrukturen, die man dann versucht runterzunehmen. Aber bis hin zu die Geldströme verfolgen. Denn am Ende des Tages passiert da ja viel auch für Profit. Und diese Geldströme, die dann zu den Erpressern kommen, die will man natürlich eigentlich abschneiden. Und genau diese Sachen macht man am besten international. Also du siehst, es ist sehr, sehr viel internationale Zusammenarbeit, wo wir versuchen, die Probleme gemeinsam in den Griff zu bekommen.
Gibt es einen Ranking in Sachen Cybersicherheit und wo steht Deutschland da, wenn es eins gibt?
Es gibt verschiedene Rankings und ich sage immer, wir stehen gar nicht so schlecht da, wenn es um die Frage geht, wie gut sind wir aufgestellt in der Verteidigung. Aber am Ende des Tages zählt, sind wir gut genug dafür, wie viel wir angegriffen werden. Und wir müssen uns klar machen, wir sind attraktiv. Wir sind ein attraktives Ziel. Wir sind immer noch eine starke Wirtschaftsnation. Das heißt, es ist lukrativ, uns anzugreifen. Es ist einfach. Wir sind immer noch zu verwundbar. Und sagen wir mal ehrlich, die Täter sitzen vielfach im Ausland. Russland, China, Nordkorea, Iran sind so ein paar der bekannten Länder. Die müssen nicht wirklich eine Strafverfolgung fürchten. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass das schnell besser wird. Ergo ist die Frage nicht so sehr, wo stehen wir im Ranking, sondern die Frage ist, sind wir gut genug?
Claudia Plattner ist weiter zu Gast in SWR1-Leute, die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich habe notiert von dir, dass es aktuell pro Tag 70 neue Schwachstellen in den Systemen gibt, die festgestellt werden. Ist diese Zahl noch aktuell?
Ich befürchte, es ist sogar noch ein Ticken schlimmer geworden, aber die Tendenz stimmt. Also es sind mindestens 70. Wir werden im November die neuen Zahlen veröffentlichen, nochmal leicht gestiegen. Aber der entscheidende Punkt ist, wir haben nach wie vor die Situation, dass wir in ganz, ganz vielen Produkten Schwachstellen finden, beziehungsweise die auch von Forschern an uns herangetragen werden. Wir kümmern uns dann bei all diesen Schwachstellen darum, die möglichst schnell schließen zu lassen. Wir versuchen es mit den Herstellern größtenteils dann auch so hinzubekommen, dass sie schnell geschlossen werden, dass Updates dafür zur Verfügung stehen. Und dann kümmern wir uns vor allen Dingen darum, dass die Informationen über verfügbare Updates und gegebenenfalls halt auch die Schwachstellen dann bei denjenigen ankommen, die die Produkte nutzen, damit die schnell wissen, jetzt neue Versionen einspielen, damit wir wieder sicher sind.
Aber wenn die Zahl der Schwachstellen steigt, kann das nicht in deinem Sinne sein oder in eurem Sinne vom BSI. Und es spricht ja dann auch nicht für eure Arbeit eigentlich, ganz provokant gefragt.
Darfst du gerne provokant fragen, das ist total okay. Der Frage müssen wir uns auch stellen. Also ich glaube schon, dass wir einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben, dass es eben halt nicht so viel mehr werden, wie wir mehr digitale Produkte da draußen haben. Wir haben ja einen riesigen Anstieg in digitalen Produkten, in der Digitalisierung. Es gibt mehr und mehr, ja ganz platt gesagt, Codezeilen, da auch wirklich geschrieben werden. Und mit jeder Codezeile, die da geschrieben wird, kann natürlich auch ein neues Problem aufgemacht werden. Je mehr produziert wird, desto mehr werden auch Schwachstellen produziert. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir in den Produktionsmethoden tatsächlich die Sicherheit reinkriegen, dass wir da die Qualität reinkriegen auf der Herstellerseite. Und unser Job ist, dafür zu sorgen, dass es eben halt nicht mehr wird. Und das angesichts ständig steigender Produktionsmengen ist dann durchaus eine Aufgabe. Ich glaube, wir sind da schon ziemlich gut drin. Mir ist aber vor allen Dingen wichtig, dass wir danach damit gut umgehen. Also sprich, schnell schließen und vor allen Dingen dann Updates überall einspielen, Patches einspielen, damit es eben halt erst gar nicht zu einem Angriff damit kommen kann.
Kann man das Rennen jemals gewinnen, dass es null Schwachstellen pro Tag gibt?
Ich glaube, null werden wir nicht erreichen. Aber ich möchte definitiv, dass wir es schaffen, dass es weniger werden. Und ich möchte, dass wir einen ganz, ganz professionellen, eingespielten, geübten Umgang damit haben, dass so eine Schwachstelle in dem Moment, wo sie gefunden wird, im Zweifelsfall von einem Angreifer gefunden wird, so schnell geschlossen werden kann und wir so resilient aufgestellt werden, sind, dass es eben halt keinen Schaden mehr anrichten kann. Da müssen wir hinkommen und das ist aber ein eigentliches Ziel.
Was hat sich in deinem Job seit dem Krieg, seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine geändert?
Also ich habe den Job erst übernommen, als der Krieg schon in vollem Gange war, das muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich Auswirkungen aus diesem Konflikt dort. Also wir haben einen großen Anstieg im Bereich des Hacktivismus. Das heißt zum Beispiel DDoS-Attacken. DDoS-Attacken sind, wenn jemand im Prinzip mit ganz, 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 ganz vielen Anfragen deine Server flutet und dann kommt die legitime Anfrage, zum Beispiel machen wir mal eine Webseite auf, die kommt dann gar nicht mehr durch. Und das wird also immer mal wieder gerne gemacht und das Ziel ist immer wieder zu zeigen, guck mal, wir können euch angreifen und ihr könnt euch nicht schützen. Das ist natürlich völliger Quatsch, natürlich kann man sich gegen DDoS-Attacken schützen, das ist gar nicht die Frage, aber es verursacht mal wieder Verunsicherung und das ist auch genau das Ziel. Gleiches sehen wir mit sogenannten Hack-and-Leak-Operationen, wo man versucht, zum Beispiel Politiker zu diskreditieren. Das heißt, man versucht, in deren Konten einzudringen, irgendwelche Informationen abzugreifen und dann aus so einem Funken Wahrheit irgendein absurdes Narrativ zu spinnen. Das wird nach draußen gebracht und das bringt dann wieder diese Diskreditierung. Auch das sind Muster, die wir mehr und mehr sehen. Und das hat natürlich was mit der geopolitischen Lage zu tun.
Wir hatten diese Woche eine Meldung in den SWR1 Nachrichten, ich habe es mir nochmal rausgeholt. Die Schwarzgruppe aus Neckarsulm, zu der verschiedene Discounter gehören, hat es täglich mit bis zu 350.000 Cyberattacken zu tun. Vor dem Krieg in der Ukraine waren es 3.500 Angriffe pro Tag, also eine unfassbare Verhundertfachung. Was will man mit diesen Angriffen auf ein solches Unternehmen erreichen?
Also zunächst mal, glaube ich, hängt es ein bisschen davon ab, wie man es zählt. Und ich bin mir sehr sicher, dass es eine Steigerung der Angriffe gibt. Aber es gibt wahrscheinlich auch eine Verbesserung der Detektionsmethoden seitens der Schwarzgruppe. Die wissen schon, was sie tun. Die sind schon gut. Also wahrscheinlich finden die heute auch sehr viel mehr und entdecken auch sehr viel mehr in dem, wie sie tagtäglich angegriffen werden. Was ist die Idee hinter solchen Angriffen? Natürlich ist es immer das Ausloten. Wo sind Schwachstellen? Wo ist eine Hintertür? Wo ist irgendeine Tür nicht sauber abgeschlossen? Wo kann ich gegebenenfalls in so ein System eindringen? Denn das ist ja das eigentliche Ziel, in die Systeme eindringen, Daten stehlen, gegebenenfalls verschlüsseln und am Ende des Tages dann wieder Lösegeld erpressen. Oder aber tatsächlich auch ganz platt Spionage betreiben. Weiß nicht genau, was bei der Schwarzgruppe alles zu holen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da ein paar interessante Geschäftsgeheimnisse sind, an denen auch sehr, sehr viele Interesse hätten.
Künstliche Intelligenz, wo ist die eigentlich so in diesem ganzen Kampf zu finden? Eher auf der guten Seite, also bei euch, oder eher auf der bösen Seite?
Jetzt machst du ein Riesenfeld auf, ja. Ne? Also KI ist ein Riesending beim Thema Angriffe und Angriffsverteidigung. Ich glaube, genauso muss man das auch sehen auf beiden Seiten. Also wir sehen bereits im Feld, dass KI mehr und mehr genutzt wird, um Angriffe auszuführen. Und der entscheidende Punkt ist hier die Geschwindigkeit. Da wird eine Schwachstelle gefunden und die soll dann sofort ausgenutzt werden. KI kann dabei helfen, die Schwachstelle schnell zu finden, die Informationen zu sichten und dann aber auch schnell einen Exploit dafür zu schreiben, also etwas, was eine Schwachstelle ausnutzt. So, das machen die Angreifer. Und das geht dann bis hinten bei einem Bekennerschreiben oder bei irgendeiner Aufforderung, Geld zu überweisen. Das muss ja schnell übersetzt werden. Auch da hilft KI. Auf der Verteidigerseite müssen wir jetzt lernen, auf dieselbe Art und Weise so schnell KI zu nutzen, dass auch wir die Schwachstelle schnell finden, schnell patchen, gegebenenfalls Automatismen finden, sobald eine Schwachstelle ausgenutzt wird, dann auch im Prinzip Netzwerksegmente auch mal abzuklemmen. Also sprich, die Automatisierung in der Verteidigung auch mit Hilfe von KI, mit der entsprechenden Prozesssteuerung genauso schnell zu machen, wie Angreifer sie halt auch nutzen, um uns anzugreifen.
Sabotage, Hackerangriffe, Datenklau und wie wir uns davor schützen können, darum geht's weiter in SWR1 Leute. Und um die Maßnahmen genauer anzusprechen, haben wir Claudia Plattner im Studio, die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Wenn du auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr schaust, laufen eure Vorsichtsmaßnahmen da längst an?
Ja, definitiv. Wir sind mittendrin. Und wir machen das auch nicht zum ersten Mal. Wir glaube, wir können auch schon durchaus einen ganz, ganz, ganz großen Erfolg dieses Jahr schon verbuchen. Und ihr merkt, dass wir erfolgreich waren, daran, dass ihr nichts gemerkt habt. Also denkt mal an die Europawahl zurück. Das ist gut gelaufen. Und ja, wir bereiten uns auch auf die Bundestagswahl vor. Wir machen allgemein bei Wahlen, sind wir mit tätig. Worum geht's da? Geht darum, dafür zu sorgen, dass der Wahlprozess sauber läuft. Auf der technischen Seite natürlich die Verantwortung liegt bei der Bundeswahlleiterin. Wir helfen mit auf der technischen Seite, damit Wahlergebnisse an den richtigen Stellen ankommen, dass alles seine Ordnung hat. Und wir helfen natürlich auch mit, wenn es darum geht, zu schauen, Desinformation, Informationsmanipulation, dass das in einem Rahmen bleibt, wo wir dann auch sagen können, das hat mit der Wahl gut geklappt. Und wir sind auch mit den Social-Media-Herstellern in Kontakt, um zu monitoren, was da passiert, damit das alles in Ordnung hat. Denn es ist ein hohes Gut unserer Demokratie, dass wir wählen können und dass wir uns auf diese Ergebnisse auch verlassen können.
Wenn du das Beispiel Europawahl nimmst und dass wir nichts gemerkt haben, gehe ich recht in der Annahme, dass du natürlich hier sitzend längst nicht alles erzählen darfst, was euch sozusagen aufgefallen ist.
Ja, das liegt in der Natur der Dinge. Und natürlich wird es auch immer Menschen geben, die versuchen, das zu torpedieren. Aber ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht mit allen, die da eine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, wir helfen da aus der technischen Richtung mit. Das sind aber noch mehr Akteure, die da helfen. Das war eine gute Teamleistung. Und ich glaube, das hat gut geklappt, wie bisher eigentlich immer. Und so soll es bleiben.
Desinformation hast du angesprochen, heißt auch Fake News, denen ihr nachgeht. Wie ploppen die bei euch auf? Wovon reden wir da? Also die sind ja nun mal im Umlauf.
die sind im Umlauf und auch nicht alles davon ist BSI-Aufgabe. Also da helfen ganz, ganz, ganz viele mit. Aber natürlich, also für so eine Wahl ist so eine Desinformation von der Sorte, es verbreitet sich wie so ein Lauffeuer. Ihr braucht nicht mehr zu den Wahlurnen zu gehen, weil da kommt ihr heute sowieso nicht mehr an und die Schlangen gehen drei Blocks weit. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber das würde dann tatsächlich auch einen echten Eingriff in den Wahlprozess bedeuten. Das heißt, natürlich schauen wir, dass solche Dinge da nicht passieren. Da sind wir auch mit den Telekom-Herstellern und mit den Providern und auch mit den Social-Media-Providern da im ganz, ganz engen Kontakt, dass wir solche Dinge dann gegebenenfalls auch unterbinden können. Und natürlich passiert da regelmäßig auch ein bisschen was. Bis jetzt haben wir noch alles ganz gut in den Griff bekommen.
Ich hatte in der vergangenen Woche einen Aktionskünstler hier zu Gast, der mit dem von ihm gegründeten Zentrum für politische Schönheit, wie es heißt, ein Deepfake von Kanzler Scholz erstellt hat. Ein Video, in dem er etwas sagt, was er eigentlich nicht gesagt hat. Das läuft dann unter Kunst. Ist das ein Fall fürs BSI?
Ist das Kunst oder kann das weg? Also zunächst mal ist nicht jeder Deepfake unsere Aufgabe. Das soll es auch gar nicht sein. Aber unser Job ist natürlich zu schauen, was passiert da draußen, wie sehr nimmt es gegebenenfalls auch überhand. Das tun wir nicht alleine, sondern da helfen viele, viele mit. Und ja, so Themen gibt's. Gab auch Meldungen, die auch ganz gezielt verbreitet werden. Ich kann mich erinnern, die Frau von Zelensky hat angeblich, ich glaube es war ein Bugatti, für 4,5 Millionen irgendwie gekauft. Natürlich mit Geldern, die wir dafür zur Verfügung gestellt haben. Ist alles völliger Quatsch. Ist alles natürlich alles völliger Quatsch, aber solche Meldungen werden dann gerne aufgebauscht und nach draußen gebracht. Und mit Deepfakes hat man natürlich die Möglichkeit, die sozusagen auch noch Worte in den Mund eines Politikers oder einer berühmten Persönlichkeit zu legen. Und dann geht's halt immer mehr darum, sich jetzt auch einfach mal zu fragen, ist das wahrscheinlich, kann das sein? Also wir brauchen hier eine starke Sensibilisierung der Bevölkerung, müssen aber auch gucken, dass wir es schaffen, gut zu identifizieren, was ist Fake, was ist authentisch. Also Fake zu identifizieren und Authentisches auch zu als solches zu kennzeichnen, dass wir es einfach ein bisschen leichter machen für die Menschen, sich da auch zu orientieren.
Wie kann ich das selber machen, das herauszufinden?
Also im Moment, glaube ich, ist der wichtigste Punkt, den wir machen können, und darauf müssen wir uns im Moment auch noch verlassen, bis wir entsprechende technische Möglichkeiten auch haben. Wir müssen uns klar machen, dass da eine Menge Mist da draußen ist. Und ich glaube, es ist jeder gefragt, sich einfach auch mal klar zu machen, wo kommt das her? Wer verfolgt eigentlich welchen Zweck damit? Kann das sein, gegebenenfalls auch mal zu verifizieren? Es gibt Faktenchecker. Man darf inzwischen wirklich nicht mehr jeden Blödsinn glauben, der einem da draußen so erzählt wird.
Und das heißt, der 28. September 2025, der Tag der Bundestagswahl, der ist für dein Bundesamt ein Großeinsatztag?
Definitiv. Also das machen wir aber schon im Vorfeld. Für uns war zum Beispiel auch die EM, die Fußball-EM, jetzt auch ein großes Feld. Und ja, am letzten Tag, als dann irgendwann die Fernsehübertragung fertig war und sagte, wir geben zurück ins Studio, habe ich dann auch mal ganz kurz ausgeatmet. Es ist gut gegangen. Und ich weiß, meinem französischen Amtskollegen ging es nach Olympia in Frankreich genauso. Das heißt, wir kümmern uns also definitiv auch aus der Cybersicherheitsrichtung auch um große Ereignisse. Da gehören nicht nur Wahlen dazu.
Das war zwar jetzt noch nicht deine Bundestagswahl, die zurückliegende, aber gab es da zum Beispiel Cyberattacken, von denen man nichts mitbekommen hat, die vorher aus dem Weg geräumt wurden? Da war es ja auch schon Thema.
Es gibt immer Cyberattacken. Also ich glaube, das müssen wir uns klar machen. Es wird immer auch Cyberattacken geben. Das gibt ein gewisses Grundrauschen. Mir wäre jetzt nichts was von nichts Großem tatsächlich bekannt, war aber tatsächlich auch noch nicht dabei. Muss ich meine Kollegen mal nachfragen, was denn so an größeren Aktionen damals war. Aber insgesamt müssen wir einfach davon ausgehen, da ist immer ein Grundrauschen. Wir müssen dafür sorgen, dass es eben halt ein Grundrauschen bleibt und nichts davon erfolgreich ist.
Wir haben in SWR1 Leute mit Claudia Plattner über die Daten- und Systemsicherheit von Behörden oder Unternehmen schon gesprochen. Aber was ist mit uns einfachen Online-Shoppern, Internetsurfern? Welchen Tipp hast du da? Welcher ist da besonders wertvoll, wie wir vielleicht noch sicherer uns bewegen können?
Also wenn ich nur einen einzigen Tipp frei habe, dann sage ich immer,
hab mehrere.
Ja, wunderbar. Ja, ja. Also der allererste, schaltet bitte automatische Updates ein, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um als allererstes mal dafür zu sorgen, dass ihr eine Grundsicherheit in euren Systemen habt. Zweiter Punkt, wenn ihr irgendwie könnt, wenn ihr mal eine Stunde Zeit habt am Wochenende, kümmert euch mal um das Thema Passkeys. Das ist sozusagen der Nachfolger von Passwörtern, ist technisch ziemlich anspruchsvoll, aber viel wichtiger ist, was ihr als Nutzer dabei machen könnt. Und das ist nämlich nicht technisch anspruchsvoll. Das da hinten dran ist alles ordentlich weggekapselt. Was ihr machen müsst, ist im Prinzip bei denen, wo es überall schon geht, eure Passwörter durch sogenannte Passkeys ersetzen. Könnt ihr auf dem Mobiltelefon machen. Die großen Anbieter tun das alle. Also ob ihr ein iPhone habt oder irgendwas Android-basiertes, Samsung etc. pp. Da könnt ihr das eigentlich fast überall inzwischen umstellen. Gibt's tolle Anleitungen auch im Netz zu. Und das macht euch definitiv ein ganzes Stückchen sicherer. Und da, wo ihr noch ein Passwort verwendet, tut mir einen Gefallen, nicht admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das funktioniert einfach nicht. Die Dinger sind so leicht zu knacken. Und am Ende des Tages geht's um euer Geld und um euer Vermögen, um eure Sicherheit. Und einen letzten habe ich noch, einen darf ich noch, oder?
Ja, klar.
Wunderbar. Nicht auf jeden Link klicken, der euch so angeboten wird. Wenn da eine SMS kommt mit lieber Mama, Papa und ihr habt gar keine Kinder, sollte euch auffallen, das funktioniert nicht. Und wenn ihr doch Kinder habt, dann denkt mal kurz drüber nach, ob sie euch auf diesem Wege so wirklich kontaktieren würden. Man muss nicht auf alles draufklicken und es ist wirklich viel Müll da draußen. Denkt nach, überlegt, ob das wahrscheinlich ist und dann sind wir, glaube ich, schon alle ein ganzes Stückchen sicherer unterwegs. Dankeschön.
Was ist mit Online-Gewinnspielen? Ja, nein, vielleicht?
Online-Gewinnspielen, ja. Im Sinne von, soll man die machen oder nicht machen?
Ja.
Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Online-Gewinnspiel gemacht. Ich bin sicher, da gibt es auch eine ganze Menge Fake-Sachen da draußen, aber wenn es verlässliche Quellen sind, von denen man weiß, da spielt man auch immer mal wieder, dann ist da, glaube ich, gar nichts gegen zu sagen. Aber wie gesagt, eben halt einfach nicht mal auf alles draufklicken.
Lass mich den Punkt Passkeys mal aufnehmen. Ich hatte noch so im Kopf lieber Passwortmanager als irgendwie Admin 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist der Passkey dann einzuordnet? Das ist dann schon eine Stufe weiter wieder?
Das ist schon eine Stufe weiter. Also Passwort-Safe, danke für das Stichwort. Das ist eine richtig, richtig gute Idee. Also Passwortmanager, Passwort-Saves sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich vor allen Dingen sehr, sehr viele Passwörter vernünftig merken zu können. Ich benutze sie seit Jahrzehnten, glaube ich, fast schon. Und das hilft tatsächlich. Also das ist eine Sache, die wir auch definitiv empfehlen. Gibt es gute da draußen? Kann man auch einfach mal ergoogeln. Da gibt es ein paar wirklich namhafte, die auch eine große Verbreitung haben. Auch die auf den Handys von den großen Herstellern sind echt brauchbar. Also da könnt ihr euch viel Sicherheit mit sehr wenig eigenem Aufwand wirklich auch leisten.
Ich habe diese Woche noch eine Studie gefunden, nach der 70% der Geschäftsreisenden Opfer eines Hackerangriffs sind. Unterwegs sind unsere Daten deutlich schlechter geschützt. Was kannst du da für einen Tipp geben?
Also ich glaube, das ist erstmal so in der Pauschalität jetzt nicht unbedingt der Fall. Es hängt sicherlich davon ab, in welche Länder man reist, aber ob ich sag jetzt mal ganz platt, in Deutschland, in Frankfurt und in Berlin arbeite, wird erstmal keinen großen Unterschied machen, denn es ist auch eine Geschäftsreise.
Das stimmt.
Also insofern, was natürlich ein Thema ist, ist, wenn wir viel remote arbeiten, das heißt, da braucht man gut aufgesetzte Systeme, gute VPN-Zugänge, Remote-Zugänge, das ist dann aber in aller Regel Sache des Arbeitgebers, dann da auch entsprechend Systeme bereitzustellen und die auch gut zu pflegen, denn auch die werden natürlich sehr, sehr gerne von Angreifern angegriffen.
Jetzt gibst du die guten Tipps raus. Die Frage ist natürlich, hast du auch schon mal einen Flop? Also bist du in einem Fake-Shop auf den Leim gegangen im Internet? Hast du irgendwas bestellt, was es dann gar nicht gab?
Also ich selber noch nicht. Glück gehabt, toi toi toi. Es kann aber tatsächlich wirklich jedem passieren. Also insofern auch da wieder, schaut an, sind das verlässliche Shops, kennt ihr die, haben die eine entsprechende auch Reputation, gegebenenfalls sich nochmal schlau machen, kann man da wirklich was bestellen. Wie heißt es immer so schön, there's no such thing as a free lunch. Wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit Claudia Plattner, der Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Es gibt Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Joe hat geschrieben und zwar, ich gehe sicher davon aus, meint er, dass im Kriegsfall ein Gegner Strom, das Handy, Telefon, Kommunikationsnetz angreift und stilllegt und das als effektiven Angriffsmechanismus jetzt schon vorbereitet. Was machen wir, Deutschland dann? Ohne Strom, Wasser, Sprit für LKW, PKW, mit leeren Supermärkten, Fabriken und ohne Strom.
Lieber Joe, davon gehen wir auch aus. Also insofern auf jeden Fall, da sind wir absolut beieinander. Und deswegen bereiten wir uns natürlich auf solche Themen vor. Wir kümmern uns um die Sicherheit genau dieser kritischen Sektoren. Das heißt, wir versuchen die abzusichern, so gut es geht. Und ich glaube, wir sind da auch nicht schlecht drin. Das, was du beschreibst, im Sinne von, der Angreifer versucht, da vorher schon in den Systemen auszubreiten, das ist das sogenannte Pre-Positioning. Und das gucken wir uns natürlich auch ganz genau an, vor allen Dingen mit eben halt den Betreibern von kritischen Infrastrukturen, mit Telekommunikationsanbietern, mit den Elektrizitätsanbietern, mit den Energieversorgern. Also das haben wir definitiv ganz stark auf dem Schirm. Und wir versuchen, dass genau das, was du gerade beschreibst, eben halt nicht passiert. Prävention ist hier das Stichwort.
Wir kommen so ein bisschen in den Nerd-Bereich. Vielleicht Bernd Burkhardt aus Trochtelfingen hat geschrieben, meine ich gar nicht negativ. Es geht nochmal um den CrowdStrike aus dem vergangenen Sommer. Waren bei dem Bluescreen ein Feature, wie er schreibt, dass es nur in der Microsoft-World gibt, nur Windows-Rechner betroffen oder auch iOS oder Linux. Letzteres kommt in jeglicher Meldung der Medien über Systemzusammenbrüche bzw. Angriffe leider zu kurz. Da frage ich mich immer, warum.
Also Dankeschön für die Frage, ist ja eigentlich eine Nerdfrage, liebe ich natürlich. Also ganz kurze Antwort, in der Tat, es war nur Windows betroffen, Linux war nicht betroffen, macOS war nicht betroffen und auch die ganzen Mobilsysteme wie iOS oder Android waren nicht betroffen. Reines Windows-Thema.
Johnny Wasami aus Stuttgart hat geschrieben, Stichwort Social Hacking, was hat das BSI von der XZ-Backdoor, ich spreche wirklich wie der Blinde von der Farbe, gelernt, die ja nur durch einen unglaublichen Zufall gefunden wurde. Du musst, glaube ich, aufklären, was ist XZ-Backdoor?
Kann ich machen. Also was da passiert ist, ist das im Prinzip in einem Open-Source-Projekt, also etwas, wo wirklich die Quelltexte offen liegen und auch ganz, ganz viele mit sozusagen die verbessern, an einer ganz zentralen Komponente, die für die Kommunikation wichtig ist, im Prinzip eine Backdoor eingebaut hat. Was heißt das? Man hätte dadurch eine Menge Verschlüsselungen quasi knacken können und mitlesen. Das ist eigentlich mal so das Grundproblem. Und aufgefallen ist das, weil ein sehr findiger, zufälligerweise deutscher Mitarbeiter bei Microsoft das tatsächlich gesehen hat. Dem ist aufgefallen, dass da viel mehr Last auf dem, viel mehr Performance gebraucht wird auf dem Rechner, als da eigentlich sein sollte, und ist dem nachgegangen und hat diese Backdoor gefunden. Und die hat jemand dort im Prinzip platziert. Und das von ganz, ganz langer Hand vorbereitet, über Jahre sich sozusagen das Vertrauen dieses Open-Source-Projektes und der Verantwortlichen, in Anführungsstrichen, erschlichen, um dann diese Backdoor einzubauen. Und das macht uns eine Menge Sorgen. Das heißt, wir kümmern uns in der Tat sehr intensiv auch gerade um die Frage, wie können wir Open-Source auch in der Zukunft weltweit miteinander schützen. Wieder so eine Aufgabe für Internationales. Schaffen wir nicht alleine.
Von Veronika Joos aus Pforzheim gibt es ein Danke an dich. Bitte mehr von solchen Themen. Sie bedankt sich für diese Sendung. Hajo Dorn aus Karlsruhe, der hat geschrieben, Smartphones werden inzwischen über 7 Jahre genutzt, zum Beispiel von Enkeln und anschließend von den Großeltern. Gibt es beim BSI Anstrengungen, den Herstellern mindestens 7 Jahre Sicherheitsupdates auch bei billigen Smartphones vorzuschreiben? Geht sicher nur EU-weit, schreibt er.
In der Tat, das hat die EU tatsächlich auch sogar schon geregelt, nämlich mit dem sogenannten Cyber Resilience Act. Der müsste auch heute, glaube ich, irgendwo nochmal eine große Unterschrift stattfinden. Aber der entscheidende Punkt ist, das wird in der Tat kommen, das wird in Kraft treten und das verpflichtet die Hersteller über den kompletten Lebenszyklus ihrer Produkte, sich um das Thema Sicherheit zu kümmern. Ob es dann genau 7 Jahre sind für das jeweilige Produkt, hängt vom Produkt ab. Es gibt natürlich auch welche, die haben einen kürzeren Lebenszyklus, manche vielleicht sogar auch länger. Und das wird auf so einen Schnitt wahrscheinlich von 5 hinauslaufen, aber der entscheidende Punkt ist, es hängt vom Produkt ab. Und die Antwort ist ganz eindeutig, ja. Wir werden uns darum kümmern und das hat die EU tatsächlich regulatorisch sozusagen schon vorgegeben.
Dann gab es die ein oder andere Frage zum Virenschutz der Firma Kaspersky mit Sitz am Roten Platz, wie Gerd Heinrich aus Sinsheim schreibt. Viele Rechner davon in Deutschland arbeiten damit, Firewall oder eben halt der Virenschutz. Ist das sozusagen bedenkenlos noch zu betreiben?
Das BSI hat hier vor einiger Zeit eine Warnung dazu rausgegeben. Das war auch eine große Welle, das war auch vor meiner Zeit. Aber wir haben sehr klar gesagt, dass das Kaspersky-Antiviren-Thema eines ist, wovor wir warnen als BSI. Diese Warnung, die wird dann formal archiviert, aber insbesondere wird sie eben halt nicht widerrufen. Das ist sie auch nicht. Das heißt, wir haben nach wie vor diese Warnung und dazu stehen wir auch als BSI. Es ist übrigens auch wenn wir das in dieser Form tun, dann meinen wir das auch durchaus ernst. Also insofern muss sich jetzt jeder auch überlegen, ob er das Produkt in der Form so verwenden möchte. Wir haben unseren Teil dafür getan, doch zumindest eine klare Stellung zu beziehen.
Und dass es nicht nur die ganz großen Unternehmen trifft, das macht SWR1-Hörer Martin Bestenlehner deutlich. Er hat einen kleinen Handwerksbetrieb, bei ihm wurde der E-Mail-Account gehackt, Rechnungen abgefangen und die Bankdaten geändert. Der Kunde hat dann auf ein Konto in Litauen überwiesen, habe gemeinsam mit dem Kunden, wie er schreibt, die Sache bei der Polizei angezeigt. Laut Polizei ist das fast hoffnungslos. Es geht bei ihm um einen Schaden von 8.000 Euro, der für ihn natürlich viel Geld bedeutet. Dem Mann kann man dann da nur geringfügig helfen?
Tatsächlich kann ich ihm da auch nicht wirklich super große Hoffnungen machen. Also zunächst mal, ich kann das super gut verstehen und es tut mir auch unendlich leid. Aber wir werden es nicht schnell schaffen, solche Themen aufzuklären und tatsächlich an die Verursacher da auch dran zu kommen. Was wir tun können und tun müssen, ist, auch ihr als Betriebe müsst auch mit euren Kunden ganz klar kommunizieren, dass diese Art von Weg, mal eben kurz mitzuteilen, nimm mal eine neue Kontoverbindung, so nicht geht. Das heißt, wir müssen dort verlässlichere Wege suchen und die müsst auch ihr suchen. Wir haben da keine schnelle Pauschalantwort für euch, so leid es mir tut.
Claudia Plattner, vielen Dank für deinen Besuch in SWR 1 Leute. Weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit, mit eurer Arbeit. Ich glaube, da hat man durchgehend viel zu tun, wie du deutlich gemacht hast. Und das war SWR 1 Leute für heute. Nach 12 übernimmt hier die Kollegin Stefanie Anhalt. Schönen Tag.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.